www.gehirn.info.
Wenn eine Operation mit einer Vollnarkose verbunden ist, haben viele Patienten ein mulmiges Gefühl. Schließlich haben sie unter Narkose keinerlei Kontrolle über das, was auf dem Operationstisch mit ihnen passiert. Atmung, Schmerzempfinden, Bewusstsein, all das, kurzum das ganze Leben, liegt in den Händen von wildfremden Menschen, den Anästhesisten. Sie sorgen dafür, dass binnen weniger Sekunden die Welt in einem schwarzen Loch versinkt und der Patient nichts von dem mitbekommt, was die Chirurgen so treiben. Wie die Anästhesisten das machen, darüber spreche ich jetzt mit Professor Gerhard Schneider. Er ist Direktor des Zentrums für Anästhesiologie am Helios Klinikum Wuppertal und leitet den Lehrstuhl für Anästhesiologie an der Universität Witten-Herdecke. Herr Schneider, dieses Phänomen, dass man bei einer Vollnarkose schon nach wenigen Sekunden komplett außer Gefecht gesetzt ist und sich auch überhaupt nicht dagegen wehren kann, welchem Medikamentencocktail habe ich das denn zu verdanken?
Entscheidend für dieses Gefühl, wegzudriften oder das Bewusstsein zu verlieren, ist das sogenannte Hypnotikum, also das Medikament, das wirklich dann auch das Bewusstsein ausschaltet. Das ist aber nur ein Teil. Man muss parallel dazu gucken, dass die Schmerzen ausgeschaltet sind und der Kreislauf stabil bleibt. Und zusätzlich bekommen Sie häufig auch noch ein Medikament, das die Muskelfunktion ausschaltet, das heißt die Muskulatur lähmt.
Wenn man das Wort Anästhesie aus dem Altgriechischen übersetzt, dann heißt das Nichtwahrnehmung. Und Sie haben eben gesagt, dass das sogenannte Hypnotikum für diese Wirkung, also den Bewusstseinsverlust, verantwortlich ist. Aber wie genau funktioniert dieses Medikament?
Wir machen das in der klinischen Anästhesie sehr erfolgreich seit weit mehr als 100 Jahren. Die genauen Mechanismen, über die das funktioniert, sind aber nicht genau erforscht. Das ist Gegenstand aktueller Forschung. Wir gehen im Moment davon aus, dass die sogenannte kortikokortikale Kommunikation eine entscheidende Rolle spielt. Das bedeutet, es gibt auf der Gehirnoberfläche den Kortex, der auch für die bewusste Wahrnehmung von Inhalten zuständig ist, verschiedene Bereiche. In diesen verschiedenen Bereichen werden verschiedene Informationen verarbeitet. Diese Bereiche müssen untereinander kommunizieren und Informationen austauschen, damit das Ganze sich zu einem integrierten Bild des Umfelds ergibt. Und wovon wir im Moment ausgehen, diese Kommunikation zwischen den verschiedenen Arealen wird unterbrochen. Das heißt, Sie haben Areale, die für die primäre, allererste Verarbeitung von Schmerzinformationen zuständig sind. Das bleibt aktiv. Sie haben ein Areal, das ist zuständig für die allererste Verarbeitung von akustischen Reizen, von dem, was wir hören. Das bleibt aktiv. Sie haben Areale für die allererste Wahrnehmung von taktilen Reizen, das heißt Berührung. Das bleibt aktiv. Was ausgeschaltet wird, ist die Kommunikation dieser verschiedenen Areale untereinander und die Vernetzung von dem Frontalbereich des Gehirns mit dem eher hinten liegenden Anteilen des Gehirns. Man kann sich das so vorstellen, es ist jede Menge Bruchstücke an Informationen im Gehirn noch vorhanden, aber die können nicht mehr miteinander verknüpft werden, sodass sie ein sinnvolles Ganzes ergeben. Und das passiert zum Zeitpunkt des Bewusstseinsverlustes. Ich merke nicht mehr, was um mich herum passiert. Ich kann es nicht mehr wahrnehmen und auch nicht mehr speichern. Das ist diese Unterbrechung der Netzwerkkommunikation.
Das sind ja noch neue wissenschaftliche Erkenntnisse, wie Sie sagen. Und viele Fragen zur Wirkweise von Narkose sind noch unbeantwortet. Was ist denn die Frage, die Sie persönlich am spannendsten finden?
Eine wichtige Frage. Es gibt nicht nur die bewusste Wahrnehmung, es gibt auch eine unbewusste Wahrnehmung. Dafür sind andere Teile des Gehirns zuständig. Und es gibt das sogenannte emotionale Gedächtnis. Das emotionale Gedächtnis funktioniert weitgehend unabhängig vom bewussten Gedächtnis. Es sind auch andere Bereiche im Gehirn, die tiefer liegen. Es kann also unter Umständen sein, dass übers emotionale Gedächtnis noch Inhalte gespeichert werden, obwohl sie bewusst nicht mehr gespeichert werden. Das ist eine ganz spannende Frage, die klinisch auch von Bedeutung ist, weil es klinisch sein könnte, dass ein Patient, der sich in einem zu flachen Narkosestadium bewegt, unter Umständen Gefühlserinnerungen daran hat, dass so ein Angstgefühl da ist oder ein unangenehmes Gefühl, wenn er Negatives dabei erlebt hat, aber das gar nicht mehr fürs Bewusstsein zugänglich ist. Das heißt, er fühlt sich nur irgendwie eigenartig, kann aber überhaupt nicht zuordnen, was da eigentlich passiert ist oder woher das Ganze kommt.
Wenn ich an Anästhesie denke, dann habe ich gleich ein Bild vor Augen, nämlich, dass sich jemand mit Arztkittel und Mundschutz über mich beugt und dann mit so einer ganz beruhigend hypnotischen Stimme sagt, Sie fallen jetzt in einen tiefen, tiefen Schlaf. Aber stimmt das überhaupt? Also gibt es Gemeinsamkeiten von Narkose und Schlaf und wo liegen die Unterschiede?
Aus dem Schlaf können Sie durch Schmerzen wieder erweckt werden. Im Schlaf nehmen Sie Ihre Umwelt wahr. Wenn Sie Geräusche im Schlaf hören, kann es sein, dass Sie die in den Traum mit einbauen, aber letztlich wachen Sie irgendwann davon auf. Das passiert während Anästhesie nicht. Das ist eine ganz andere Tiefe. Das heißt, da ist die Information von außen viel, viel stärker blockiert. Schlaf kann man sich so vorstellen in relativ tiefen Arealen des Gehirns, in Bereichen, die relativ eng mit unserem optischen Wahrnehmungssystem verknüpft sind, kommt zu einer Ausschüttung bestimmter Neurotransmitter und diese bewirken nach und nach eine Dämpfung der Überleitung. Das heißt, eine Dämpfung dessen, was von den Sinnesorganen ins Gehirn kommt, das wird nicht mehr so stark in den Kortex, also an die Gehirnoberfläche weitergeleitet und dadurch kommt es zu einer Reduktion von Informationen und zum Einschlafen, zur Bewusstlosigkeit. Anästhesie sind ähnliche Areale betroffen, aber passiert es etwas anders. Wahrscheinlich ist da die Wirkung überwiegend direkt auf den Kortex, also auf die Hirnrinde, sodass dort direkt das Ganze unterdrückt wird, was da weitergeleitet wird und vernetzt ist und deshalb der Endzustand Ähnlichkeiten aufweist, aber sowohl das Entstehen dieses Zustandes deutlich anders ist, als auch letztlich die Stärke auf den verschiedenen Bereichen, mit denen das unterdrückt wird, sich unterscheidet.
Wie sorgt denn der Anästhesist, also wie sorgen Sie während einer Operation für die optimale Tiefe der Narkose? Sie gucken sich ja vorher die Patientenakte an. Worauf kommt es da an? Schauen Sie auf das Alter oder auf das Gewicht, um die Medikamente dann hinterher passgenau dosieren zu können?
Größe, Gewicht, Vorerkrankungen spielen eine entscheidende Rolle. Das Alter spielt eine Rolle. Dann spielt auch eine Rolle, wie stark der Patient gewohnt ist, mit Medikamenten umzugehen, die zu verstoffwechseln. Und diese Faktoren müssen wir alle berücksichtigen in der ersten Dosis. Dann gucken wir nach der ersten Dosis, wie der Patient darauf reagiert und ob wir noch nachgeben müssen oder eher reduzieren müssen. Wir verwenden heute sehr kurzwirksame Medikamente, die wir dadurch sehr gut anpassen und steuern können.
Aber wie und woran können Sie während der Operation sehen, in welchem Narkosezustand sich der Patient noch befindet?
Es gibt die sogenannten klassischen Monitoring-Parameter. Das sind Blutdruck, Herzfrequenz, Atmung, Atemgeschwindigkeit, wenn der Patient selbst atmet, Reaktionen, die auf Stress hindeuten, das heißt eine Beschleunigung der Herzfrequenz oder sogar Schwitzen während einer Anästhesie. Das sind Parameter, die historischerweise verwendet wurden und die geben uns klinisch einen ganz guten Anhalt. Die sind aber nicht wirklich spezifisch für Narkosetiefe. Wir gucken heute eher, dass wir spezielle Informationen über die Hirnfunktion bekommen. Zunehmend werden das EEG oder Reaktionen des EEG deshalb eingesetzt, um die Tiefe der Bewusstseinsausschaltung oder der Narkose einzuschätzen. Wir wollen also direkt am Zielorgan der Anästhesie sehen, ob wir ausreichend tief, vielleicht zu tief oder zu flach unsere Narkose gerade haben.
Es kommt ja vor, selten zwar, aber immerhin bei 1 bis 2 von 1000 Fällen, dass Patienten trotz einer Narkose während der Operation aufwachen. Das ist ja quasi so der Albtraum auch jedes Patienten vor einer Operation. Was passiert da?
Das ist die Awareness, die Wachheit mit bewusster Erinnerung. Das sind die Patienten, die sich auch nach einem Eingriff ganz bewusst daran erinnern, das und das ist passiert, das oder das habe ich gehört, was während der Anästhesie passiert ist. Das häufigste ist nämlich die Erinnerung an akustische Wahrnehmung bei Awareness. Das ist ein relativ komplexes Phänomen. Wir kennen Risikofaktoren, die dafür sprechen, dass so etwas auftritt. Aber wir können es bei keinem Patienten mit 100%iger Sicherheit ausschließen, dass sowas auftritt.
Aber wie kommt es dazu? Also versagt das Medikament? Schlägt es bei diesem Patienten einfach nicht an?
Diskutiert werden genetische Faktoren, die hier eine Rolle spielen können, zum Beispiel in der Verstoffwechselung eines Medikaments. Und diskutiert werden spezielle Risikoeingriffe, die eine Rolle spielen, aber letztlich kennen wir die genauen Gründe, weshalb so etwas passiert, nicht.
Immerhin ist es ja tröstlich, dass die Patienten, die während der Operation aufwachen, keine Schmerzen haben, sondern dass sie vor allem, wie Sie es beschrieben haben, akustische Reize wahrnehmen, oder?
Das Interessante ist aber, dass die Schmerzen gar nicht so der traumatisierende Faktor sein müssen. Das eigentlich Traumatisierende ist eher dieses Nicht-Erkennen oder Nicht-Wissen, was mit einem passiert, dieses Gefühl des Alleingelassenseins. Deshalb empfehlen wir, dass Patienten, bei denen vermutet wird, dass sie in so einem Zustand sind, dass der Anästhesist sie anspricht, dass er einfach ihnen erklärt in der Situation, was mit ihnen passiert, während er die Narkose vertieft.
Jetzt ist eine Vollnarkose ja schon eine Belastung für den ganzen Körper und sie wirkt, worüber wir gesprochen haben, ja auch direkt auf das Gehirn. Welche Risiken und Nebenwirkungen birgt das denn? Also sind zum Beispiel kognitive Langzeitschäden möglich?
Die Folgen einer allgemeinen Anästhesie sind sicher geringer als die Folgen einer Operation ohne Anästhesie. Natürlich kann die Narkose per se auch Langzeitfolgen haben. Man kann durchaus bei einer Risikogruppe von Patienten Konzentrationsschwächen und Konzentrationsprobleme auch einige Tage nach Anästhesie feststellen. Und es gibt wahrscheinlich auch eine Gruppe von Hochrisikopatienten, die nach einem operativen Eingriff mit Anästhesie Langzeitfolgen davonträgt. Das heißt, längerfristig kognitive Einschränkungen mitnimmt. Das ist nicht zwingend die Anästhesie und die Medikamentenwirkung. Wir wissen heute aus aktueller Forschung, dass da Prozesse mitbeteiligt sind, die stark mit dem operativen Eingriff zu tun haben. Jeder operative Eingriff löst so eine generelle Inflammationsreaktion aus, also Entzündungsantwort des Körpers auf einen Eingriff. Und diese Entzündung kann auf Bereiche des Nervensystems oder Entzündungsreaktion kann auf Bereiche des Nervensystems übergreifen und kann dort Langzeitfolgen hinterlassen. Das heißt, diese Kombination aus operativem Eingriff plus Anästhesie kann sich in Langzeitfolgen auswirken, die wahrscheinlich eher mit Neuroinflammation zu tun haben als mit einer direkten Wirkung der Anästhetika.
Gerade bei älteren Patienten kann so eine Operation mit Narkose auch das sogenannte Durchgangssyndrom auslösen, also einen heftigen Verwirrtheits-Delir-Zustand, der Stunden oder auch ein paar Tage anhalten kann. Und bei dem die Patienten sich überhaupt nicht mehr orientieren können, sich an nichts erinnern können, zum Teil Wahnvorstellungen haben. Was weiß man denn darüber, wie es dazu kommt?
Wir kennen ein paar Risikofaktoren für das Delir. Das sind ältere Patienten besonders häufig betroffen. Der genaue Mechanismus ist nicht eindeutig geklärt. Wir kennen nur Maßnahmenpakete, die dazu beitragen, das zu reduzieren. Man muss versuchen, den Patienten möglichst schnell wieder Orientierungshilfe im Umfeld zu geben. Das heißt, es sind so banale Risikofaktoren wie postoperativ hat der Patient kein Hörgerät oder keine Brille. Das erhöht das Risiko, dass der ins Delir kommt, weil er nur eine unvollständige Wahrnehmung seiner Umgebung hat. Zusätzlich blockiert ist durch die Nachwirkung der Anästhetika. Und dann kann sich so ein Zustand sehr leicht herausbilden, da ist das Risiko deutlich erhöht. Das heißt, es ist nicht unbedingt eine medikamentenspezifische Wirkung, diese wird unterstützt in der Regel durch flankierende Maßnahmen, die besonders unnatürlich sind. Das heißt, da verliert man als Patient, insbesondere in höherem Alter, sehr leicht die Orientierung und da ist das Risiko hoch, in so ein Delir zu kommen.
Jetzt sind das ja Symptome, also diese Verwirrtheit und auch die Wahnvorstellungen bei einem Delir, die eine starke Ähnlichkeit zu einer Demenzerkrankung haben. Wie hängt das denn miteinander zusammen? Sind die gleichen Hirnareale betroffen?
Man geht heute davon aus, dass andere Hirnareale betroffen sind. Man geht aber auch davon aus, dass das Delir ein Risikofaktor für die Verschlimmerung einer bestehenden Demenz ist oder aber auch sogar ein Auslöser für eine bisher verschleierte Demenz. Das heißt, für uns als klinische Anästhesisten und Intensivmediziner ist es ganz wichtig, das Delir frühzeitig zu bekämpfen therapeutisch, weil ein länger anhaltendes Delir durchaus Langzeitfolgen haben kann.
Die Anästhesie ist ja ein medizinisches Feld, was sehr zuverlässig funktioniert und einfach eine große Hilfe ist, um Operationen überhaupt zu ermöglichen. Nichtsdestotrotz haben ja viele Patienten Angst vor einer Narkose und sitzen auch vor einer Operation aufgeregt vor ihnen. Was raten Sie denen denn? Wie beruhigen Sie sie?
Vielen Patienten hilft die genaue Information, was während einer Anästhesie eigentlich passiert und was sie da erleben und wie wir das herbeiführen. Andere Patienten beunruhigt das eher und die wollen eher nichts wissen. Was wir nicht mehr tun, ist einfach allen Patienten Beruhigungsmittel zu geben. Wenn aber ein Patient unruhig ist, sprechen wir schon auch darüber, dass sie eine Beruhigungstablette haben können, mit der Konsequenz, dass die aber auch amnestisch wirkt. Das heißt, dass die auch die bewusste Erinnerung ausschaltet und sie wahrscheinlich den ganzen Tag nicht mehr erinnern werden. Aber für diese Hauptwirkung beruhigt zu werden, das doch viele unserer Patienten in Anspruch nehmen. Andere hingegen durch das Wissen, dass ein Anästhesist während der ganzen Zeit der Operation bei ihnen ist und nur alleine für sie zuständig ist und auf sie individuell achtet, doch schon oft so beruhigt sind, dass es auch ohne diese Medikamente geht.
Was sich ja in den letzten Jahren mehr und mehr Anerkennung zu verschaffen scheint in der modernen Medizin, ist die Hypnose, die früher ja eher als Hokuspokus verschrien war. Sie soll beruhigend und schmerzstillend wirken, sagt man. Aber gibt es schon seriöse Studien, die die Wirksamkeit von Hypnose als Narkoseverfahren untersucht haben?
Es gibt eher in einzelnen Zentren, die das machen, größere Fallberichte. Man hat in den 90er Jahren versucht, intensiv damit zu arbeiten. Da gab es noch keine ganz überzeugenden Ergebnisse. Aber es gibt durchaus Einzelfälle und spezielle Eingriffe, wo Zentren, die sich darauf spezialisiert haben, mit Hypnose beeindruckende Erfolge erzielen können. Es gibt zum Beispiel eine Klinik, die bei den sogenannten Wachkraniotomien, das heißt Operationen am offenen Gehirn, die beim wachen Patienten durchgeführt werden müssen, die das mit Hypnose begleiten und da sehr gute Erfolge haben. Bei Hypnose versuchen wir nicht diese Entstehung von Informationen zu blockieren, sondern man versucht, diese entstandene Information in ein Umfeld zu bringen, das für den Patienten angenehm ist.
Können Sie sich denn vorstellen, dass man Hypnose künftig in die, ja ich sag mal, Standardanästhesie übernimmt, also ergänzend zu den Medikamenten, die das Bewusstsein ausschalten, sodass man deren Dosis vielleicht reduzieren könnte?
Ich glaube nicht, dass es ein Standardverfahren wird. Ich glaube aber, dass es für einige Indikationen und einige Patienten ganz hervorragendes, ergänzendes Verfahren oder auch eine Alternative sein könnte.
Herr Schneider, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Sie hörten Gerhard Schneider, praktizierender und forschender Anästhesist am Helios Klinikum Wuppertal und an der Universität Witten-Herdecke. Dieses Interview ist eine Produktion von dasgehirn.info. Am Mikrofon war Anna Korwes.